Deutschlandfunk, Medias Res.
Viele Computerspiele, ganz besonders die, die man auf Smartphones spielt, setzen auf einen ziemlich simplen Motivationstrick. Man kann und soll seine Spielercharaktere aufpolieren, ihre Werte verbessern, sie mit immer besseren Rüstungen oder Waffen ausstatten. Man nennt das Grinden oder Hochleveln unter Gamern und das kann in echte Arbeit ausarten. Und immer mehr Spiele setzen da auf das Prinzip, wie man sich diese Arbeit schlicht sparen kann, indem man sich die besseren Werte, Rüstungen, Waffen eben nicht erarbeitet, sondern ganz einfach kauft. Und zwar mit echtem Geld. Und diese Kosten fallen. Die sind ein Problem, vor allem für den Jugendschutz. Denn oft sind die Spiele vielleicht nicht gewalttätig und damit scheinen sie offenbar harmlos zu sein. Wie kann man Kinder vor diesen Kostenfallen schützen? Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr sich die Herausforderungen für Jugendschutz da geändert haben in den vergangenen Jahren. Tobias Nowak hat sich den aktuellen Stand angeschaut und ist auf ein kleines Durcheinander gestoßen.
Bei digitalen Spielen folgt der Jugendmedienschutz dem System der regulierten Selbstregulierung. Für Games auf Trägermedien regelt das die USK, für die meisten App-Spiele die International Age Rating Coalition und für Europa heißt das Siegel PEGI.
Das klingt jetzt total kompliziert, ist es auch zum Teil,
sagt Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der USK, der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, eine von der Spielbranche finanzierte Einrichtung, die im Auftrag der Bundesländer Computerspiele auf ihre Jugendgefährdung prüft und Empfehlungen zur Alterskennzeichnung abgibt. Bisher sind dabei drei Bereiche entscheidend: Einstellung zur Gewalt, Ängstigung und sozialethische Desorientierung, beispielsweise Kriegsverherrlichung oder Extremismen. Im Schnitt kommt die USK auf 3.700 Prüfverfahren pro Jahr, 50.000 seit ihrer Gründung.
Also in der USK gilt ein Grundsatz, es wird bei uns wirklich tatsächlich gespielt. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Ratinginstitutionen, die anders arbeiten. Bei uns funktioniert das so, dass Sichterinnen und Sichter ein Spiel, das uns eingereicht wird, durchspielen, einen Testbericht erstellen und dieses Spiel dann einem Gremium von unabhängigen Sachverständigen präsentiert wird, die dann entlang von Kriterien die Altersfreigabe diskutieren.
Diese anderen Rating-Institutionen, von denen Elisabeth Secker spricht, sind ein Bündel national und international parallel existierender Organisationen, die Alterskennzeichnungen durchführen.
Also ich kann mich noch an meinen ersten Tag als Medienpädagoge erinnern. Da saß ich vor so einer Kiste Spiele. Da waren so ganz unterschiedliche Kennzeichen drauf, also von der USK und von PEGI.
Daniel Heinz ist Fachbereichsleiter Digitale Spiele bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Nur neben der Flut an trägergebundenen Games, also auf Blu-ray, DVD oder CD, werden Download- oder reine Online-Spiele nicht von der USK geprüft. Und diese Veröffentlichungen gehen in die Zehntausende pro Jahr.
Auf dem Smartphone oder auf dem Tablet erscheinen ja eine unzählige Masse an Games. Und dort gibt es im Moment ein Verfahren, das nennt sich iARC. Also da werden von den Herstellern oder von dem Vertrieb von den jeweiligen Games ein Fragebogen ausgefüllt, auch mit jugendrelevanten Fragestellungen. Und daraufhin wird sozusagen ein Kennzeichen ausgegeben und auf den Plattformen, die sich daran beteiligen, ausgespielt.
Um diesen schwer zu durchschauenden Komplex, der ja vor allem Kinder und Jugendliche schützen soll, etwas zu harmonisieren, wurde im April 2021 das Jugendschutzgesetz novelliert.
Jetzt ist es so, dass es aktuell in den finalen Abstimmungsprozessen der 16 Bundesländer liegt und sobald die grünes Licht geben, kann die USK auch ihre Prüfprozesse umstellen.
In Bezug auf Games wird sich dann einiges ändern. Als erstes der Wirkungsbereich, denn die gesetzliche Kennzeichnungspflicht gilt nun auch für Online-Spieleplattformen mit über 1 Million Nutzerinnen, also auch alle App-Stores. Und Konsumenten, also häufig die Eltern, sollen künftig neben der blanken Zahl einer Altersbeschränkung für ein Spiel auch Hinweise finden, welche potenziell jugendgefährdenden Aspekte das Spiel enthält, auch jenseits der klassischen Risiken. Diese sogenannten Deskriptoren informieren etwa zu Suchtrisiken und Handlungsdruck, aber auch
zum Thema Käufe oder zum Thema Kommunikationsmöglichkeiten. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Kinder und Jugendliche in diesem Spiel mit Cybermobbing, Cybergrooming in Berührung kommen könnten? Und dazu gucken wir uns die Vorsorgemaßnahmen der Anbieter an. Also sprich, enthält dieses Spiel Möglichkeiten, andere Nutzer zu blockieren, zu melden? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie auch den Chat einzuschränken oder vielleicht gibt es eine Moderation in dem Chat?
USK Geschäftsführerin Elisabeth Secker kann zwar noch nicht sagen, wie sich diese neuen Kriterien praktisch auf die Alterseinstufungen auswirken werden, ist aber zuversichtlich, dass so vor allem Eltern sich besser informieren können. Laut Medienspielpädagoge Daniel Heinz braucht es für ungefährdetes Zocken aber noch viel mehr.
Wir müssen sowohl mit Kindern und Jugendlichen medienpädagogisch arbeiten bzw. sie auch fortbilden, ihnen auch attraktive Angebote schaffen, sich mit dem Medium auch kreativ und kritisch auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich auch Elternarbeit, Elternabende, wie man Kindern und Jugendlichen, wie man die gut begleitet beim Thema Gaming.
Die Gefährdung ist natürlich nur ein Aspekt, der für Jugendliche relevant ist. Die Frage nach der Eignung ist eine ganz andere.
Klassisches Beispiel, FIFA ist freigegeben ab 0 im Moment. Und wir schauen aber auch hin, können das Dreijährige zum Beispiel überhaupt spielen?
Für die entsprechende medienpädagogische Einschätzung, manchmal sogar Empfehlung einzelner Spiele, können Eltern zum Beispiel den Spielratgeber NRW oder spielbar.de nutzen. Auch die Zeitschrift Digitale Spiele pädagogisch beurteilt oder der Kindersoftwarepreis Tommy können helfen, die Kinder bei ihren Gaming-Aktivitäten zu begleiten.
Dass sie gesund aufwachsen können in diesen Medienwelten und dass sie gefahrlos letztendlich auch spielen können.
Jugendschutz bei Computerspielen, es ist nicht ganz unkompliziert. Und warum, das hat uns Tobias Nowak berichtet. Mehr Infos zu dem Thema gibt's auf unserer Seite deutschlandfunk.de/mediasres und dort dann vor allem auch Infos und konkrete Ansprechpartner für Eltern, Jugendliche und Kinder.